Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine private Fotosammlung in Basel. Ein Bildersturm am Bosporus, der Bühnenbetrieb im sommerlichen Frankreich und eine bolivianische Kulturkrise. Dies sind die Themen in Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Der spanische Schriftsteller Juan Marcé, der als Autor der kleinen Leute und Arbeiter, der gesellschaftlichen Verlierer und Außenseiter galt, er ist gestorben. Im Alter von 87 Jahren in seiner Heimatstadt Barcelona. Über sein Schreiben, da gab er einmal Auskunft und sagte:
Der schöpferische Prozess ist ein recht geheimnisvoller Vorgang. Ihn zu erklären und zu begründen, fällt mir sehr schwer. Ich weiß zum Beispiel nicht genau, warum ich mich für ganz bestimmte Themen oder Figuren besonders interessiere. Für den Typ des Verlierers etwa. Die Erinnerung ist der Stoff, der mich literarisch beschäftigt. Mich interessiert das Zerfließen der Zeit, wie sich die Beziehung zu den anderen und zu sich selbst durch die Zeit verändert. Ich vermute, dass das Altwerden eben darin besteht, unvermeidlich zu resignieren in vielen lebenswichtigen Fragen, nachgiebiger zu werden, toleranter.
Juan Marcé. Er war in seiner Heimat vielgelesener Autor, der durchaus auch als eine Art Außenseiterkandidat für den Nobelpreis gehandelt wurde. Barcelona gilt als Hauptschauplatz seiner Romane. Den Journalisten und Literaturkritiker Paul Ingen, da habe ich gefragt, wer ist dieser Mann, der für Spanien wichtig war, deutschen Lesern aber eher kaum bis wenig bekannt ist.
Ja, er war eine faszinierende Figur und ich hatte das Vergnügen, ihn mal in den 90er Jahren zu besuchen, bei der Sagrada Familia, wo er wohnte. Und er war ein sehr knorriger, eigentlich ein harter Mann, offen, ehrlich, ein bisschen kompakt. Und er schrieb über ein Barcelona, sag ich mal, der Armen, der Entrechteten, der Leute, die von den Verlierern des Franco-Regimes übrig geblieben waren, der Leute, die im Bürgerkrieg die Niederlage erlitten hatten. Und er kannte die Halbwelt, er kannte die Geschäftemacher, aber auch die Aufsteiger, die raus wollten aus diesem Milieu der Armen, das auch aus Zuwanderern bestand. Und er ist in vielen Romanen niedergelegt und hatte in Katalonien und in Spanien einen sehr großen Namen. Deswegen hat er eben auch 2008 den Cervantes-Preis bekommen, die höchste Auszeichnung der iberischen Welt für Literatur. Und er wird in Katalonien sehr betrauert werden.
Was ist Gegenstand seiner Romane und Erzählungen und wie erzählt er, wie schreibt er?
Er erzählt kompliziert und deswegen mag auch das der Grund sein, warum er in Deutschland nicht ganz so angekommen ist wie andere Leute aus Katalonien oder Spanien. Er erzählt ein bisschen verschachtelt und er unterscheidet nicht immer klar in seinem Erzählen für uns als Leser zwischen Traum und Wirklichkeit. Er wechselt die Ebenen, erzählt aus verschiedenen Perspektiven, viel Fantasie ist in seinen Büchern. Es ist ein, wie ich finde, faszinierendes Erzählen immer wieder, weil es tatsächlich die Leidenschaften, die Träume und auch die Obsessionen der Menschen ernst nimmt. Und eigentlich zeichnet er immer wieder ein kaputtes Spanien, das nach dem Bürgerkrieg und nach der Diktaturzeit eben kein offener demokratischer Raum war, sondern ein Kampfplatz für Aufsteiger, für die Nutten, für die Halbwelt, für die es nicht schaffen. Und dann eben auch sein Spott auf die arrivierte Bourgeoisie von Katalonien, die er mit sehr viel Selbstbewusstsein aufgetreten ist immer. Die hat er eigentlich gehasst. Er war also eigentlich ein Anwalt der kleinen Leute, aber auch nicht auf plakativ, also ideologische Weise, sondern ein Anwalt dieser anderen Welt, dieses anderen Barcelona, das man nicht so leicht.
Sie sagen es, des anderen Barcelona. Ich trete niemandem auf die Füße, wenn ich sage, in den 30er Jahren, in denen er groß geworden ist, muss das eine hässliche, graue Industriemetropole gewesen sein. Juan Marcé, ein politisch engagierter Mensch?
Völlig richtig. Sie sagen es auch völlig richtig. Es dauerte ja auch noch 40er, 50er Jahre, waren die Jahre des Hungers. Nach dem Bürgerkrieg war das Land wirklich kaputt und es war natürlich Barcelona auch. Er war politisch in dem Sinne, dass er eigentlich still war, kein Lautsprecher, aber als es dann eng wurde vor einigen Jahren mit der Unabhängigkeitsbewegung, hat er sehr klar Position bezogen und gesagt, wir riskieren gerade unseren Rechtsstaat. Diese Unabhängigkeitsbewegung ist falsch und populistisch. Er wäre für ein Referendum, aber er ist nicht bereit, dieses Abenteuer zu unterstützen. Er hat sich klar distanziert und ist dafür auch in Barcelona ziemlich gescholten worden.
Ein Katalane- und Franco-Gegner, welche Titel sollten wir Ihrer Meinung nach kennen?
Ich habe eine große Sympathie für ein frühes Buch, das heißt Wenn sie dir sagen, ich sei gefallen. Das ist ein ganz hartes Buch über eine Bande Jugendlicher, die im Grunde verkörpern, die den Krieg ihrer Eltern noch einmal spielen und durch die Härte dieses Schicksals in Barcelona eigentlich verkörpern, was dieser Bürgerkrieg war und wie er das Land gespalten hat. Ein zweiter Titel wäre Letzte Tage mit Teresa, wo er diesen Konflikt zwischen dem Aufsteigertum und der feinen bürgerlichen Klasse darstellt. Das wären immer so zwei ältere Titel, die ich sehr empfehlen würde.
Sagt Paul Ingendey zum Tod des Schriftstellers Juan Marcet. Auf einem Zürcher Flohmarkt, und damit kommen wir zum nächsten Thema, da fand der Kunstexperte Peter Herzog 1974 ein historisches Foto. Frauen am Spinnrad. Und so elektrisierende Momente gibt es ja. Da stand etwas fest für ihn. Er würde sich fortan nur noch dem Fotosammeln widmen. Aber eben nicht die großen etablierten Namen, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Ansel Adams, William Eggleston oder andere, sondern Alltagsfotografie, so eben wie sie in Familienalben vorkommt, von kleinen Leuten gemacht. Das Ehepaar Herzog hat eine inzwischen riesige Sammlung. Die Bestände stammen aus der Frühzeit der 1839 erfundenen Technik, reichen bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und damit decken sie die gesamte Geschichte der analogen Fotografie ab. Bedeutend auch für das 19. Jahrhundert ist die Sammlung, also die Zeit von Louis Daguerre, ein Maler übrigens, der die Maler abschaffte und die Fotografie erfand. Im Kunstmuseum Basel wird das erstmals in einer Auswahl gezeigt, unter dem Titel »The Incredible World of Photography«. Christian Gampert sah das.
Diese Ausstellung wirft in der Tat einen neuen Blick auf die Fotografiegeschichte, beginnend mit der Frühphase des Mediums ab 1840. Denn nicht einzelne Kunstfotografen stehen im Mittelpunkt, sondern die Möglichkeiten des Mediums für uns alle als Erinnerungsspeicher unseres eigenen Lebens. Schon im ersten Saal gibt es in abgedämpftem Licht wie in einer Wunderkammer Dinge, die man im Museum selten sieht. Porträts für die Liebste oder den Ehemann in Schatullen verwahrt, Familienbilder aus dem 19. Jahrhundert, Bilder von Toten, die die Totenmaske als Erinnerung ersetzen, handkolorierte Daguerreotypien, Fotos auf Metallplatten. Wenn man dann weitergeht, sind in Vitrinen ganze Fotoalben aufgeblättert, vor allem Familienfotos. Zum Beispiel die von der Basler Familie Fischer von 1865 bis 75. Man dringt hier in ein fremdes Leben ein, in etwas sehr Intimes. Und das weiß auch der Sammler Peter Herzog.
Es ist, wenn ich in ein fremdes Haus komme. Nur die Leute wissen gar nicht, welche Tür sie mir öffnen, wenn sie ihre Fotoalben, und sie wissen auch nicht, was sie vernichten. Also eine ganz große Zahl dieser Alben wäre ja einfach weggeschmissen worden, wenn ich sie nicht gekauft hätte.
Peter Herzog hat rund 3000 solcher Alben gekauft. Sie zeigen das beginnende Industriezeitalter aus der Sicht der kleinen Leute und des Bürgertums, der Reichen und der etwas Ärmeren, die sich irgendwann im 20. Jahrhundert auch einen Fotoapparat leisten konnten. Sogar Kriegsbilder aus den Weltkriegen werden von fotografierenden Soldaten zu einem Album zusammengestellt. Die Ausstellung kontrastiert Privat- und Zeitgeschichte, indem sie den Familienbildern etwa den Kampftag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus in der DDR oder das erste Bild eines Menschen auf dem Mond entgegenhält. Die meisten Fotos von Peter Herzogs Sammlung haben keinen Autor, eine anonyme Person hat sie gemacht, und so ist diese Schau auch eine lange Gedenkminute am Grab des unbekannten Fotografen.
Unser Interesse war es, möglichst viel über das Leben des Menschen im Industriezeitalter zu erfahren. Und das reicht natürlich dann nicht, wenn ich Gursky sammle oder Man Ray.
Die Inszenierung der Ausstellung hat der Architekt Jacques Herzog besorgt, der Bruder des Sammlers. Er lässt hinter den Vitrinentischen, wo die meist kleinformatigen Bilder zu sehen sind, eben diese Fotos in riesiger Größe an die Wand projizieren, sodass man das, was man eben im Original sah, in medialer Vergrößerung nochmals betrachtet. Die Themen dieser Ausstellung sind unerschöpflich. Wissenschaft und Architektur, Stillleben und Werbung, Reise und Landschaft, Sport und Bewegungsstudien. Peter Herzog hat einfach alles gesammelt, vom Anfang des Mediums bis zum Ende der analogen Fotografie. Es steckt auch eine gewisse Maßlosigkeit in einer Sammlung von 500.000 Fotos. Und trotzdem, was für ein Archiv. Vom Albuminenabzug eines Bildes aus Pompeji von 1882, der Figur eines beim Vesuv-Ausbruch getöteten Kindes, tasten wir uns vor zu Röntgenaufnahmen und den Bildern einer Tiefseebohrung. Wir sehen den Bau der Pariser Metro und das Panorama der Weltausstellung in Paris 1900. Im zweiten Teil der Ausstellung werden die Fotos im Dialog mit Gemälden präsentiert. Fotos von der Pferderennbahn oder Straßenbilder aus der Belle Époque treffen auf die Impressionisten und Robert Delaunays perspektivisch zersplitterter Eiffelturm von 1910 steht neben einer Mehrfachbelichtung des Turms mit Eisenbahnbrücke. Es ist wirklich die Wunderwelt der Fotografie, die da zu sehen ist, von handkolorierten Albuminenabzügen aus Venedig von 1860 bis zu Strandszenen auf Coney Island aus den 1950er Jahren. Peter Herzogs Sammlung ist Sozial- und Technikgeschichte in einem. Und sie könnte in Basel nun eine Heimat finden. Herzogs Bruder Jacques plant da etwas.
Sagt und vermutet Christian Gampert, The Incredible World of Photography im Kunstmuseum Basel. Bildersturm des Sultans, so titelte die Wochenzeitung Die Zeit kürzlich. Denn ab kommendem Freitag, da fallen Muslime in der Hagia Sophia wieder zum Gebet auf die Knie. Im Eilverfahren wurde der Istanbuler Sakralbau vom Museum in eine Moschee verwandelt. Die EU-Außenminister und auch der Papst kritisierten den Beschluss. Auch der UNESCO-Weltkulturerbestatus, der steht wohl auf dem Spiel. Brechen vielleicht alte Kulturkämpfe zwischen Orient und Okzident auf, fürchten manche? Werden christliche Mosaiken gar wieder verhängt? Muhannad Korchid ist Direktor des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, Buchautor und vertritt einen weltoffenen Islam. Ihn habe ich gefragt, ist das, was wir da erleben, eine Kulturkampfansage?
In der Tat ist es ein zwar politisch motiviert, aber die Bühne, auf der diese politische Auseinandersetzung stattfindet, ist unter anderem eine kulturelle Bühne. Und somit sieht das Ganze nach außen als eine Art kultureller Kampf zwischen dem Islam und dem Christentum, zwischen der Moschee und der Kirche. Wer setzt sich durch, wer erniedrigt den anderen? Ist es auch ein Kampf der Symbole, der religiösen Symbole? Und es ist typisch für den politischen Islam. Also der politische Islam, der versucht, die Religion zu instrumentalisieren, um eben daraus eine politische Ansage zu machen. Das analysiere ich, wenn ich jetzt etwas Werbung für mich machen darf, das analysiere ich ja in meinem letzten Buch Gottes falsche Anwälte mit dem Untertitel Der Verrat am Islam. Und das Buch setzt sich ja auseinander eben mit diesen Phänomenen der Politisierung des Islams, was letztendlich ein Verrat an islamischen Werten, weil dann geht es gar nicht mehr um diese Werte, sondern es geht eben um dieses Politikum.
Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, es sei sogar koranwidrig, eine Moschee als politisches Machtinstrument zu missbrauchen, wie es gegenwärtig der Fall ist, wenn am kommenden Freitag die Hagia Sophia vom Museum wieder in eine Moschee rückverwandelt wird.
In der Tat, es gab zu Prophet Mohammeds Zeit im 7. Jahrhundert eine ähnliche Auseinandersetzung, wo manche eine Moschee gebaut haben und wollten drinnen beten, auch das Freitagsgebet stattfinden lassen, allerdings um eine andere muslimische Gruppe zu bekämpfen. Also es ging auch um Wahrheitsansprüche, wer sind die richtigeren Muslime? Und da kam der Koran, Mohammed hat das verkündet, das kann man in der 9. Sure nachlesen, und hat diese Moschee als eine unheilige Moschee genannt. Im Arabischen, der Koran verwendet das arabische Wort Dirar, eine unheilige Moschee, in der das Gebet nicht angenommen wird, hieß es damals. Und deshalb sind die Gelehrten heute, also diskutieren innerislamisch darüber, ob überhaupt ein muslimisches Gebet in der Hagia Sophia, jetzt wenn es eine Moschee wird, ob ein Gebet überhaupt gültig ist, darf man überhaupt als Muslim beten? Da gibt es eine Fülle an Gelehrten von der Azhar in Ägypten, die meinen, nein, ein Gebet dort wird nicht angenommen, ist also ein Muslim darf dort nicht beten, weil es sich hier nicht um eine Moschee handelt, sondern um eine politische Symbolik auf Kosten des Islams, und da müssen wir den Islam selbst schützen vor dieser Instrumentalisierung.
Es kommt hinzu, dass ja, so wie Atatürk sich das gedacht hat 1934, das Projekt der Musealisierung und dadurch der Befriedung auch, also Pazifizierung durch Musealisierung, das wird jetzt im Grunde ja hintergangen. Also dieser kluge Schritt, der säkulare Schritt einer friedlichen Koexistenz wird doch jetzt gestört.
Und in der Tat, und deshalb reden viele von einem kulturellen Kampf, weil es eben Religionen instrumentalisiert, kulturelle Kodizes, kulturelle Symboliken einsetzt, um die Weltgemeinschaft zu spalten entlang religiöser, weltanschaulicher, kultureller Kategorien und eben die Suche nach einem gemeinsamen Nenner. Das war ja die Absicht von Atatürk damals, weil ursprünglich es sich um eine bedeutende religiöse Institution für das Christentum gehandelt hat und er hat sie neutralisiert, eben dem Frieden halber. Und jetzt kommt jemand und sagt, nein, das werde ich jetzt zu einem islamischen Symbol machen, das gehört uns, das ist islamisch. Und dann rückt die ganze Rhetorik des gemeinsamen Dialogs, der gemeinsamen Suche nach einem gemeinsamen humanen Nenner, rückt in den Hintergrund. Das ist schade und in meinen Augen ist es eine zugespitzte Form der Instrumentalisierung des Islam.
Das sagt Muhannad Khurshid, er ist Direktor des Zentrums für islamische Theologie und Religionspädagogik an der Universität in Münster. Im französischen Kulturbetrieb, und das ist unser nächstes Thema, da spielen die französischen Sommerfestivals naturgemäß eine besondere Rolle. Sie ziehen traditionell ein breites internationales Publikum an, sind Orte für Künstlerbegegnung. Aber die Pandemie machte ja bekanntlich alles anders. Die Corona-bedingte Absage war für die gesamte französische Theaterszene natürlich ein Schock. Festivalmacherinnen und Macher überlegen jetzt, wie sie mit den Absagen zurechtkommen und wie sie die Zwangspausen künftig nutzen. Was kommt nun? Fragen, aber auch Antworten von Eberhard Spreng.
13. April 2020. Der französische Präsident verkündet das Verbot großer Veranstaltungen bis Mitte Juli. Unmittelbar darauf erklärt der Chef des Festival d'Avignon das Aus für die diesjährige Theaterschau. Notleidende sind insbesondere die freien Kompanien, die freien Bühnenarbeiter und die Gewerbetreibenden der Rhone-Stadt. Sie müssen nun ohne die 100 Millionen an Einnahmen zurechtkommen, die ihnen die Kulturschau jährlich einbringt. Während das Festival selbst durch seine Subventionen finanziell gesichert ist, muss sich Olivier Py ebenso wie die Direktorinnen und Direktoren der anderen abgesagten Sommerfestivals in Frankreichs Süden um die Zukunft kümmern und das Festivaljahr 2021. Die Planung für das nächste Jahr war leider schnell erledigt. Wir haben versucht, die Künstler wieder ins Programm zu nehmen, die für dieses Jahr vorgesehen waren. Schon im Mai waren wir fertig, früher als sonst. Im Wesentlichen bauen wir den Produktionsstau aus diesem Jahr ab. Avignon bleibt der internationale Anziehungspunkt Nummer 1 in Südfrankreich. Aber auch Montpelliers Theaterfestival Printemps des Comédiens im Juni und das multidisziplinäre Festival de Marseille haben an Bedeutung gewonnen. Sein Chef, Jan Hossens, erklärt seinen Umgang mit der Krise. Wir erleben einen gewaltigen Verlust dadurch, dass wir fast 2 Jahre lang keinen Dialog mit dem Publikum mehr erleben und in der Stadt nicht mehr präsent sind. Wir wollen das dadurch kompensieren, dass wir einige der Aufführungen des abgesagten Sommerfestivals in den Oktober verlegen. Auch das Festival d'Avignon plant im Oktober eine Woche mit einigen Aufführungen, die Teil der abgesagten Sommerschau gewesen wären. Das Programm heißt Une semaine d'art en Avignon. Der Name gefällt dem ganzen Team, aber er ist allgemein kaum bekannt. Jeder kennt das Festival d'Avignon, aber wer kennt schon die Semaine d'art en Avignon? Aber genau so hießen die ersten beiden Ausgaben des Festivals ursprünglich, Ende der 40er Jahre. Wegen der Pandemie eine Rückkehr zu den Ursprüngen zu versuchen, hat uns allen Kraft gegeben, uns geholfen. Der Gedanke, dass mit dem Sterben auch etwas Neues entsteht. Im 40 Kilometer entfernten Uzès hat Liliane Schaus, ein ursprünglich in den 90er Jahren unter anderem von Maggie Marin und Angeline Preliozai konzipiertes Tanzfestival immer weiter ausgebaut und zusätzlich ein Tanzzentrum angegliedert. Ihr Programm hätte im Juni stattfinden sollen. Der Tanz ist von den Schwierigkeiten besonders betroffen. Wie arbeitet man, wenn man sich nicht mehr berühren darf und physisch Distanz halten muss? Ein großes Handicap. Das wird die künstlerischen Handschriften der Choreografen zwangsläufig verändern. Das heißt, die Frage, wie Produktionen gearbeitet und vorgeführt werden. Da deuten sich langfristige Veränderungen an. Die Corona-Krise beschleunigt aber auch Veränderungen, über die sich Frankreichs Festivaldirektorinnen und Direktoren schon seit einigen Jahren Gedanken machen. Und das hat auch weitergehende Auswirkungen auf Programmentscheidungen und Programmrichtlinien, wie Jan Hosens für das Festival de Marseille erklärt. Für uns stellt sich die Frage nicht, ob wir wie bisher Programm machen können, sondern ob wir das wollen. Denn abgesehen von der Covid-19-Krise müssen wir doch erkennen, dass die ökologische Entwicklung unserer Erde uns zwingt, uns mit nachhaltigeren Festivalformen zu befassen. Auch mit der Frage der insbesondere internationalen Reisetätigkeit. Wir müssen über das Verhältnis von lokal und international neu nachdenken. Der ökonomische Fortbestand der subventionierten Festivals steht derzeit nicht in Frage, wohl aber eine grundlegende Festivalpolitik für das neue Jahrzehnt. Vom einzelnen Festival bis zur staatlichen Kulturpolitik denkt man über eine neue Ausrichtung nach. Wir müssen uns klar machen, dass wir in einem schwindelerregenden Rhythmus leben. Wir sollten uns mehr Zeit nehmen und den Künstlern mehr Entwicklungszeit einräumen. Auch im Kulturministerium hat man bei der Vergabe von Subventionen begriffen, dass man umdenken muss und mehr Raum lässt für Recherche, andere Produktionszeiträume und einen menschlicheren Rhythmus. Corona wird vielen freien Kompanien das Leben kosten und es zwingt auch die etablierten Strukturen, sich neu zu erfinden.
Sagt Eberhard Spreng. Das Goethe-Institut, es ehrt mit der Goethe-Medaille einmal im Jahr Persönlichkeiten, die sich um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Ende August wird der bedeutende Preis an den britischen Romanautor Ian McEwan, die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner und die bolivianische Künstlerin und Kulturvermittlerin Elvira Espejo Aika verliehen. Als das Institut allerdings Aika als Preisträgerin bekannt gab, ihre Leistungen als Brückenbauerin würdigte, da war sie noch Direktorin des angesehenen Nationalmuseums für Ethnographie und Folklore im bolivianischen La Paz. Doch im Juni ist die Künstlerin indigener Herkunft dieses Postens enthoben worden. In Bolivien regiert seit dem erzwungenen Rücktritt des linken Präsidenten Evo Morales im vergangenen November eine demokratisch nicht legitimierte Übergangsregierung. Am 6. September sollen Wahlen stattfinden. Hören Sie Victoria Iglau über Elvira Espejo Aika und die Kulturkrise in ihrem Land.
Eigentlich sollte Elvira Espejo Aika das Nationalmuseum für Ethnographie und Folklore bis 2025 leiten. Doch im Juni hat die Kulturstiftung der bolivianischen Zentralbank, der das Museum untersteht, sie zum Rücktritt aufgefordert. Der Posten ist inzwischen neu besetzt worden. Besonders erstaunlich ist der Vorgang, weil in Bolivien derzeit eine Übergangsregierung an der Macht ist. Wahlen finden erst im September statt, doch unter der demokratisch nicht legitimierten konservativen Präsidentin Jeanine Añez sind im Kulturbereich eine Reihe von Tatsachen geschaffen worden, darunter sogar die Abschaffung des Kulturministeriums. Das Museum für Ethnographie und Folklore, kurz MUSEF, hatte Elvira Espejo Aika, künftige Trägerin der Goethe-Medaille, 7 Jahre lang geleitet. Die Erforscher indigener Kulturen kamen lange Zeit von außen. Es ist wichtig, dass ich als Forscherin meiner Gemeinschaft, meinem Land und Lateinamerika eine eigene Stimme geben kann. Die 38-Jährige wuchs in einer ländlichen Gemeinschaft auf, wo sie die von Generation zu Generation überlieferte Webkunst erlernte. Ungewöhnlich für eine junge indigene Frau war ihre Entscheidung, das Dorf zu verlassen und Abitur zu machen. Anschließend studierte sie in der Hauptstadt La Paz an der Akademie der schönen Künste. Die Ausbildung in meiner Dorfgemeinschaft und meine universitären Studien. Zwischen diesen beiden Polen habe ich angefangen zu begreifen, wie wir vom globalen Süden aus unsere eigenen Erkenntnistheorien entwickeln können. Im Museum für Ethnographie und Folklore hat Elvira Espejo Aika diese Theorien in die Praxis umgesetzt. Ethnographie, das ist die systematische Beschreibung der Merkmale verschiedener Kulturen. Im MUSEF mit seinen Sammlungen von indigenen Textilien und Metallobjekten, Keramik, Masken und Federkunst hat Espejo Aika völlig neue Akzente gesetzt. Beispiel Textilien, den Besuchern lediglich ihre Symbolik und den Zeitpunkt ihrer Entstehung zu vermitteln, sei ein zu oberflächlicher Ansatz, erklärt die Kulturvermittlerin. Das Wesentliche ist die Struktur und Technik der Stoffe, die einfach oder komplex sein kann. Dank des Austauschs mit vielen Weberinnen haben wir die Dauerausstellung komplett umstrukturiert. Die Herstellungskette nimmt nun großen Raum ein. Die Tier- und Pflanzenzucht zur Gewinnung der Rohstoffe und deren Verwandlung in Fäden, aus denen die Stoffe gefertigt und Textilwaren produziert werden. Unter Espejo Aikas Leitung ist auch das mobile Museum entstanden. Mitarbeiter fahren mit Exponaten in entlegene indigene Dörfer und treten in einen Dialog mit den Bewohnern. Elvira hat eine ausgeprägte Fähigkeit, Verbindungen zwischen verschiedenen Zusammenhängen, Sichtweisen und Sprachen zu schaffen, zwischen der urbanen und der ländlichen, der indigenen und der nicht-indigenen Welt, zwischen Lateinamerika und Europa. Unter ihrer Leitung hat sich das MUSEF dekolonisiert, sagt Pablo Lafuente, Co-Kurator der 31. Biennale von Sao Paulo, der das Wirken Espejo Aikas seit Jahren verfolgt. Wegen ihrer Absetzung und der des Direktors von Boliviens Nationalem Kunstmuseum, Max Hinderer Cruz, der unter anderem Führungen in der indigenen Aymara-Sprache eingeführt hatte, hat Lafuente einen Solidaritätsbrief verfasst. Kulturschaffende aus der ganzen Welt haben ihn unterschrieben. Die aktuellen Machthaber in Bolivien wollen die Prozesse zerstören, die der indigenen Bevölkerung zu mehr Stolz und Autonomie verholfen hatten. Und dieser politische Richtungswechsel erreicht auch die Kulturinstitutionen.
Ein Bericht von Viktoria Eglau war das. Die Kulturmeldung hat jetzt Doris Schäfer-Noske.
Aus dem Kanzleramt sind heute positive Signale für die Kultur gekommen. Zurzeit könne man sagen, wir haben Corona in Deutschland im Griff, erklärte Kanzleramtschef Helge Braun. Das sei zwar eine Momentaufnahme, doch trotzdem stellte der CDU-Politiker in Aussicht, dass ab Herbst wieder Veranstaltungen auch mit einer größeren Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden könnten. Dabei nannte er Fußballspiele, aber auch ganz ausdrücklich Kulturveranstaltungen. Voraussetzung bleibe natürlich ein gutes Hygienekonzept und der vorgeschriebene Abstand zwischen den Besucherinnen und Besuchern müsse eingehalten werden. Zum Normalzustand wird man nach Ansicht von Braun erst zurückkehren können, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus da ist. Nach dem Brand in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Er soll als Freiwilliger für die Diözese arbeiten und für die Schließung der Kirche am Freitagabend verantwortlich gewesen sein. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, wollen die Ermittler mit ihm über bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs sprechen. Es sei jedoch zu früh zu sagen, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sein könnte. Neben der großen Orgel wurden bei dem Feuer auch mehrere Buntglasfenster und Kunstobjekte zerstört oder beschädigt. Frankreichs Premierminister Castex hat nach einem Besuch in Nantes staatliche Unterstützung für die Renovierung zugesagt. Die Sammlungen gehören allen Menschen, nicht nur einer kulturellen Elite. Mit diesem Argument hat der Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, das Social-Media-Konzept seines Hauses gegen Kritik verteidigt. Man wolle so die jüngeren Generationen für die Sammlungen begeistern, erklärte der deutsche Kunsthistoriker in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica. Vor kurzem hatten die Uffizien ein Foto einer Influencerin auf Instagram gepostet, die in ausgefransten Shorts und bauchfreiem Top vor dem Bild Die Geburt der Venus von Botticelli posiert hat. Und auf der Videoplattform TikTok hatte das Museum mit einer Darstellung der Medusa von Caravaggio mit Corona-gemäßem Mund-Nasenschutz von sich reden gemacht. Eine Strategie, die trotzdem aufzugehen scheint, denn das Museum hat offenbar schon Briefe von Eltern bekommen, deren Kinder die Fotos oder Videos gesehen haben und die jetzt unbedingt die Offizien besuchen wollen. Der Gründer der Stadtführer-Magazinmarke Time Out, Tony Elliott, ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren. Im Jahre 1968 hatte Elliott Time Out als Unterhaltungs- und Programmzeitschrift für London gegründet. Es wurde bald zur Pflichtlektüre für Liebhaber von gutem Essen, Musik, Theater, Filmen und Kunst. 1995 wurde Time Out New York gestartet und es folgten ähnliche Formate für Städte auf der ganzen Welt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske. Mir bleibt Ihnen einen guten Sonntag zu wünschen und auf die nachfolgende Sendung hinzuweisen. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend ausführlich. Ein Thema dort, das Ringen um den EU-Wiederaufbaufonds beim Brüsseler Sondergipfel. Guten Abend.